Willkommen zu diesem Deep Dive heute. Wie nehmen wir uns Ashwagandha vor? Oft auch Schlafbeere genannt. Du hast uns da ja einiges an Material geschickt. Artikel, Studien.
Genau. Und unsere Mission ist klar. Wir wollen gemeinsam für dich rausfinden, was diese Pflanze wirklich kann. Vor allem bei Stress und Schlaf. Das interessiert ja viele.
Absolut. Was ist traditionelles Wissen? Was sagt die Wissenschaft?
Allein der Name ist ja schon faszinierend. Ashwagandha, also Geruch des Pferdes, soll ja die Stärke eines Pferdes verleihen. Okay, packen wir das mal aus. Vielleicht kurz zur Einordnung für dich. Ashwagandha, botanisch Vetania somnifera. Das ist ein Strauch aus Asien, Afrika. Gehört zu den Nachtschattengewächsen.
Richtig. Und dieser zweite Name, somnifera, der deutet ja schon auf Schlaf hin, oder? Meistens wird ja die Wurzel verwendet.
Ganz genau. Im Ayurveda, also der traditionellen indischen Medizin, da gilt Ashwagandha als Rasayana. Das ist sozusagen ein Verjüngungsmittel für Vitalität und ja, Stressresistenz.
Okay.
Heute würden wir es eher als Adaptogen bezeichnen. Also eine Substanz, die dem Körper hilft, sich an Stress anzupassen, wieder Balance zu finden.
Adaptogen? Das klingt gut und interessant ist. Anders als jetzt Ginseng wirkt es eher beruhigend, nicht so anregend. Aber wie funktioniert das genau? Also rein biologisch. Die Schlüsselwirkstoffe sollen ja diese Vitanolide sein, stand in deinen Quellen.
Ja, das stimmt. Die Vitanolide sind da zentral. Viele Präparate, vielleicht kennst du KSM-66 oder Sensoril, die werden extra auf diesen Gehalt standardisiert. Ist quasi ein Qualitätsmerkmal.
Ah, okay.
Und ein ganz wichtiger Mechanismus scheint die Regulierung der HPA-Achse zu sein.
HPA-Achse. Warte mal, das war doch dieses Hauptstresssystem im Körper?
Exakt. Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrindenachse. Die steuert die Ausschüttung von Cortisol, unserem Stresshormon.
Verstehe.
Und genau da zeigen Studien, eine Analyse von 2023 war ja auch dabei, dass Ashwagandha den Cortisolspiegel senken kann. Die Reduktionen lagen da so zwischen 11 und fast 33%.
Wow, das ist ja schon deutlich.
Ja, das ist faszinierend, weil das eben viele Effekte auf Stress und Schlaf erklären könnte. Und zusätzlich gibt's Hinweise, dass es die Wirkung von GABA nachahmt.
GABA? Das ist doch dieser beruhigende Botenstoff im Gehirn, so eine Art Bremse.
Ganz genau. Das trägt wahrscheinlich zur entspannenden Wirkung bei.
Okay, klingt erstmal plausibel, aber was sagen denn die harten Fakten? Also die Studien, gibt's da überzeugende Belege für Stress? Du hast ja einiges dazu gefunden.
Ja, hier wird's wirklich spannend. Eine Studie sticht da heraus, die wurde öfter zitiert, 600 Milligramm täglich über 60 Tage.
Okay.
Cortisol runter um ca. 30%. Aber was noch krasser ist, die Teilnehmer selbst haben gefühlt 64% weniger Stress empfunden.
64%, das ist ja eine Hausnummer.
Also physiologisch und gefühlt.
Genau dieser Gleichklang, das ist schon bemerkenswert. Andere Studien bestätigen auch eine geringere Stresswahrnehmung. Es gibt sogar erste Hinweise bei stressbedingten Essverhalten.
Interessant, und beim Thema Schlaf? Das war ja der andere große Punkt, der dich interessiert hat. Beim Schlaf, da ist das Bild ein bisschen, differenzierter. Eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassung von Studien, die deutet zwar auf einen kleinen, aber signifikanten positiven Effekt hin.
Kleinen, sagst du?
Ja, klein, aber statistisch nachweisbar. Besonders bei Leuten mit Insomnie, also echten Schlafstörungen, und wenn man Dosen über 600 Milligramm nimmt, und das für mindestens 8 Wochen.
Und was heißt das konkret?
Schneller einschlafen.
Genau, potenziell verkürzte Einschlafzeiten, vielleicht auch tieferer Schlaf. Aber die Effekte sind eben eher klein bis moderat, nicht riesig.
Das heißt aber auch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gab ja auch kritische Stimmen in den Unterlagen.
Absolut. Und das ist wichtig zu sagen. Portale wie medizintransparent.at oder auch das amerikanische NCCIH, die weisen darauf hin. Die Beweislage für wirklich klare Effekte bei Angst oder Schlaf ist noch nicht wirklich robust. Woran liegt das?
Oft haben die Studien methodische Schwächen. Kleine Teilnehmerzahlen, ganz unterschiedliche Präparate, verschiedene Dosierungen. Das macht Vergleiche eben schwer.
Und es ist ja auch kein zugelassenes Arzneimittel, richtig? Das ist ja ein wichtiger Unterschied.
Genau da liegt der Knackpunkt. Es wird als Nahrungsergänzungsmittel verkauft in der EU.
Also weniger Kontrolle.
Deutlich weniger. Keine strenge Prüfung auf Wirksamkeit und Sicherheit wie bei Medikamenten. Das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, das BfR, warnt deshalb auch bestimmte Gruppen.
Wen zum Beispiel?
Kinder, Schwangere, Stillende, Menschen mit Lebererkrankungen. denen wird zur Vorsicht oder sogar zum Abraten geraten. Einfach weil die Langzeitsicherheit unklar ist und es keine geprüften Dosierungen gibt.
Gibt's denn bekannte Nebenwirkungen oder Risiken?
Meistens sind die Nebenwirkungen wohl eher mild. So Magen-Darm-Sachen. Aber, und das ist wichtig, es gibt seltene, aber ernste Berichte über Leberschäden.
Oh, okay. Das ist nicht ohne. Genau, und die Kontraindikation muss man kennen. Schwangerschaft, da gibt's ein mögliches Fehlgeburtsrisiko. Bei Autoimmunerkrankungen oder Schilddrüsenüberfunktion auch Vorsicht, weil das Immunsystem oder die Hormone beeinflussen könnte. Und Wechselwirkungen mit Medikamenten, ja, auch das. Mit Beruhigungsmitteln zum Beispiel oder Schilddrüsenhormonen, Blutdrucksenkern. Deshalb, ärztliche Rücksprache ist absolut entscheidend, bevor man sowas nimmt. Okay, lass uns mal ein Fazit für dich ziehen. Ashwagandha ist also ein traditionelles Adaptogen. Lange Geschichte. Die Quellen, die du uns geschickt hast, zeigen durchaus vielversprechende Ansätze.
Ja, das Potenzial ist da.
Es könnte bei Stress helfen, Stichwort Cortisol, und beim Schlaf, Stichwort GABA-ähnliche Wirkung. Einige Studien liefern da ja echt beeindruckende Zahlen. Gleichzeitig muss man aber klar sagen, die wissenschaftliche Beweislage ist noch lückenhaft, gerade was die Langzeitsicherheit angeht. Es ist eben nur ein Nahrungsergänzungsmittel, kein geprüftes Medikament. Also eher als Ergänzung sehen.
Genau. Wenn überhaupt als mögliche Ergänzung, niemals als Ersatz für eine notwendige medizinische Behandlung oder ärztlichen Rat. Die individuelle Situation muss immer mit einem Arzt oder einer Ärztin besprochen werden. Das ist das A und O. Und genau da knüpft unsere letzte Frage an dich an, so als Denkanstoß zum Mitnehmen. Wenn du jetzt diese Mischung siehst, einerseits jahrtausendealte Tradition, andererseits diese aufkommende, aber eben noch unvollständige Wissenschaft und auch die Sicherheitsbedenken, wie findest du da persönlich die richtige Balance? Also zwischen Erfahrungsberichten und wissenschaftlicher Vorsicht, wenn du über solche Naturmittel nachdenkst.